Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Mein Name ist Timothea Mionidou. Ich bin Podcast-Producerin bei der Plattes Group. Und heute haben wir zwei Besonderheiten. Erstens, wir nehmen heute nicht aus dem Studio auf. Und zweitens kommen heute gleich mehrere Experten zu Wort. Denn wir haben heute unser Event Einladung zum Probesterben im Club Diario de Mallorca in Palma. Dabei kommen führende Experten zu Wort, die über elementare Dinge der Nachfolgeplanung sprechen. Konkret geht es um aktuelle Entwicklungen rund um Mobilität, Erbschaft und Schenkungssteuer sowie die Wegzugsbesteuerung. Und einige dieser Referenten hole ich mir hier gleich vors Mikro und vor die Kamera. Los geht's!
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Und zwar nicht nur auf Mallorca, sondern global. Wir sprechen mit echten Experten über echte Themen, von aktuellen Trends bis hin zu praktischen Insights.
Bei mir jetzt Jens Binding, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Grant Thornton. Hallo.
Hallo Tinte.
Jetzt zu Ihrer Frage, und zwar, was raten Sie Mandanten, die konkret mit dem Gedanken spielen, in eine neue steuerliche Heimat zu wechseln, wie zum Beispiel die USA?
Die USA ist ein super Beispiel, da es ein tatsächlich ähnlich komplexes Land von den Steuergesetzen und normalen Gesetzen ist wie Deutschland. Mhm. Also das darf man nicht verkennen. Gerade in den USA gibt es so zwei Ebenen. Es gibt halt so die Bundessteuer und dann noch, das ist so, also schlimmer als die Gewerbesteuer in Deutschland, gibt es halt noch State Tax. Das ist eine der großen Punkte. Da muss man immer sich so vor Ort auch drüber erkundigen, wie es eigentlich ist, wenn man jetzt in Kalifornien oder Florida ist. Das sind zwei ganz unterschiedliche Punkte. Also das Wichtigste ist, guckt man, dass man den Exit aus Deutschland sicher beraten lässt. Und das Zweitwichtigste, gleich Wichtige ist eigentlich auch, das Ankommen in den USA gut beraten zu lassen.
Ja, und zwar ein bisschen konkreter. Also was ist da denn der größte Unterschied? Worauf muss man vorbereitet sein?
Aber in den USA muss man viel darauf vorbereitet sein, dass gerade ausländische Investments, also wenn man jetzt in unterschiedliche Fondsstrukturen investiert hat aus den USA, teilweise sehr schlecht enden kann. Das ist eine Steuerbelastung bis zu 50%.
Und weil Sie den Unterschied angesprochen haben, Kalifornien und Florida?
Ja, die State Tax ist ein großer Teil der westamerikanischen Steuerbelastung. Und die sehen Dinge unterschiedlich. In Kalifornien gibt es zum Beispiel für bestimmte Anteile, die man Gesellschaften hält, wenn man selber aufgebaut hat, Steuerbefreiung. Das gibt es in Florida nicht. Es gibt aber auch bestimmte Prinzipien, in Kalifornien, die einem Einkommen, was man, sagen wir mal, so ein bisschen wie die deutsche Hinzurechnungsbesteuerung, ne? Die sind halt wesentlich strikter und da wird dann für die State Tax viel mehr Einkommen in die Steuererklärung reingenommen, als es zum Beispiel in Florida der Fall ist.
Und also Florida und Kalifornien, das ist jetzt wahrscheinlich ein extremer Unterschied oder ist das wirklich für jeden Staat?
Das ist in jedem Staat komplett unterschiedlich, ja. Also das ist immer eins, was man häufig gerade in den USA vergisst, ist, dass es nicht nur die Bundessteuer gibt, sondern die hauptsächliche Steuer kommt über die State Tax und die ist tatsächlich komplett unterschiedlich. Kann man sich vorstellen, wie, sag ich mal, die Europäische Union ist ja harmonisiert, aber jedes Land macht es anders. Und die Ergebnisse sind auch anders.
Jetzt begrüße ich bei mir Dr. Markus Helios, Rechtsanwalt und Steuerberater bei Grant Thornton. Meine Frage an Sie wäre, was ist aus Ihrer Sicht das häufigste Missverständnis deutscher Unternehmer beim Wegzug in Drittstaaten, wie zum Beispiel nach Dubai?
Ja, also Sie haben das Stichwort Wegzug ja schon angesprochen. Also typischerweise werden wir mit Fragen konfrontiert, können wir die Wegzugsteuer vermeiden? Je nach Zusammensetzung des Betriebsvermögens gibt es da in der Tat Gestaltungsideen, die auch umsetzbar sind. Was sehr oft sozusagen vergessen wird und worüber die meisten nicht nachdenken, ist natürlich, dass auch wenn man in Dubai lebt, wenn man seine Familie umgesiedelt hat, diese Familien sehr oft nach wie vor aus deutschen Quellen Einkünfte beziehen. Und die sind nicht nur im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht, sozusagen im Inland in Deutschland steuerpflichtig, sondern es gibt sowas wie die erweitert beschränkte Einkommensteuerpflicht. Da fallen auch bestimmte, ich sag mal, Einkunftsarten in die Steuerpflicht in Deutschland, die im Normalfall nicht reinfahren würden. Also gutes Beispiel sind so Tagesgeldkonten zum Beispiel, die nicht durch Grundbesitz besichert sind. Und was auch oft vergessen wird, ist, wenn sozusagen der weiter beschränkte Einkommenssteuer vorliegt, dass wir dafür einen Zeitraum von 10 Jahren auch noch die Erbschaft- und Schenkungssteuer im Blick haben müssen, die eben unter gewissen Voraussetzungen, insbesondere was Nachfolgefragen angeht, also der können sich nicht so leicht entledigen wie die ganz klassische Wegzugsteuer, die im Paragraphen 6a StGB geregelt ist.
Also man hört ja gerade jetzt, ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob es nur mein Eindruck ist, weil das in dieser ganzen Influencer-Welt so ist, dass Dubai gerade ja extrem beliebt ist als neuer.
Also Dubai ist in der Tat, also fangen wir vorne an, Spanien, Mallorca ist natürlich ein Land, das seit vielen, vielen Jahren ja schon bekannt ist als attraktive Insel und sich viele Deutsche hier ansiedeln. Aber Dubai, insbesondere als Zugang in die asiatische Welt, als Zugang in die arabische Welt, wächst nicht nur im touristischen Bereich, sondern eben auch im unternehmerischen Bereich. Ganz viel, ich sag mal, Energie-Startups siedeln sich dort an. Energie ist günstig, die Sonne scheint. Tourismusbranche, Immobilienbranche. Also das Investment in Dubai in der Immobilienbranche lohnt sich im Moment. Die Frage ist, wann die Immobilienblase aufhört, weiter zu wachsen. Aber wir kennen in unserer Mandantschaft tatsächlich im Moment sehr, sehr viele Unternehmer, die sehr erfolgreich in Deutschland sind, die sich Richtung Vereinigte Arabische Emirate orientieren. Es ist alles schneller. Man entledigt sich dem bürokratischen Aufwand, mit dem man in Europa konfrontiert wird. Das ist auch ein Thema. Es ist nicht nur Steuern. Ja. Das ist der Sicherheitsaspekt. Das darf man nicht zu unterschätzen. Europa ist in manchen Teilen nicht mehr so sicher. Und man ist auch, sagen wir mal, Willi hat es am Anfang gesagt, Gefahren, Russland. Das sind so Themen, denen man sich vielleicht auch entledigen kann. Trotz der geografisch günstigen Lage für Mallorca ist Dubai vielleicht noch einen Ticken sicherer. So denken jedenfalls manche.
So, jetzt bei mir Marie Rinke, Steuerberaterin und Partnerin bei Mörle Happluter. Hallo. So, Sie haben ja einen sehr interessanten Vortrag eben über Krypto auch gehalten. Fand ich sehr interessant, mal was anderes, ne? Wie ist das denn? Also beim Erben oder Vererben von Kryptovermögen, da ist die Besteuerung ja etwas unklar. Haben Sie trotzdem ein paar Tipps?
Ja, genau. Eigentlich ist da nicht so wahnsinnig viel geregelt und da fällt wahrscheinlich einfach der Besteuerung. Aber ich habe so zwei Tipps, die ich gerne mitgeben will. Also das erste, da gilt der Satz, den hört man im Krypto so oft, not your keys, not your coins. Ja? Und das heißt eigentlich jedes Mal, wenn man Kryptovermögen hat, dann braucht man so einen privaten Schlüssel, um überhaupt da ranzukommen. Und gerade wenn man das jetzt auf so einer Cold Wallet hält, so ein kleiner USB-Stick, dann brauche ich so einen sogenannten Seed Phrase. Ja? Wenn ich den nirgendwo dokumentiere, dann kommt da keiner ran. Dann kommen meine Erben schlicht nicht an mein Vermögen. Dann habe ich da vielleicht was, aber die kommen da einfach nicht ran. Und es gibt keine zentrale Entität, die das jetzt irgendwie wiederherstellen könnte. Also Tipp Nummer 1. Und Tipp Nummer 2, nicht aus Versehen irgendwas verschenken. Also ich beobachte das oft in der Praxis, dass es so den begabten Nachwuchs gibt, der kriegt ein bisschen Geld von den Eltern und soll investieren. Und dann vermischt er das im Zweifel mit seinen Assets, staked noch ein bisschen und dann soll das Fiat zurück an die Eltern, also wirklich das normale Geld. Ja? Und das dann auseinander zu dröseln und zu gucken, dass sich daraus keine Schenkungen ergeben, das ist halt schwierig. Von daher Abreden treffen. Wie immer gilt, eine Abrede vorher, ja, kann einem viel Ärger ersparen nachher.
Und also weil Krypto ist ja jetzt noch nicht so lang ein Thema, gerade im Thema Vererben und Erben. Also haben die Leute das überhaupt auf dem Schirm, dass eben ihr Kryptoguthaben auch zu vererben?
Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so ein Thema, wo jetzt wirklich noch nicht lange drüber nachgedacht wird. Da gibt's keine Rechtsprechung, da gibt's keine Auffassung der Finanzverwaltung am Ende. Es gibt so ein bisschen Literatur jetzt, das aber auch alles. Ja, warum? Weil erst Leute da unterwegs waren, ganz am Anfang, die noch tendenziell eher jung waren. Ja, und die machen sich da haben wir heute auch gelernt, unberechtigterweise vielleicht nur keine Gedanken drüber. Ja, und jetzt ist das halt so mehr sowas, was in größere Investmentportfolien kommt und plötzlich wird das interessant.
So, mein nächster Gast hier am Mikrofon ist Dr. Morten Dippert, Rechtsanwalt und Steuerberater und Partner bei Mörle Happluter. Hallo.
Hallo.
Jetzt zu Ihrer Frage. Also, ich habe mir Ihren Vortrag angehört und da haben Sie eben auch gesagt, dass es in Ihrer Arbeit immer wieder vorkommt, dass Menschen sagen, so, ich enterbe mein Kind. Aber was ist denn, wenn das Kind wirklich enterbt wird? Was passiert dann?
Sehr gute Frage. Stellen sich wirklich viele, weil ich glaube, viele wissen das auch nicht. Was bedeutet eigentlich Enterben? Es bedeutet nicht, dass der gar nichts kriegt, sondern er ist ausgeschlossen aus der Erbfolge, ja. Aber er kriegt seinen sogenannten Pflichtteil in Deutschland. Mhm. Pflichtteil bedeutet 50% des gesetzlichen Erbteils. So, das kann man sich mal durchrechnen, was das bedeutet. Ne? Das können 25% sein oder auf weniger. Und das bedeutet aber auch gleichzeitig einen sogenannten Geldanspruch. Also es ist ein Geldanspruch gegen die Erben, ja, und der sofort auszubezahlen ist. Und das haben viele nicht auf dem Schirm, weil das bedeutet, dass man sofort Liquidität haben muss und dann den Enterbten ausbezahlen muss. Also es bedeutet eben nicht, dass er wirklich komplett von der Erbfolge aus also gar nichts bekommen wird. Ne? Das ist in ganz, ganz, ganz großen Ausnahmefällen, würde ich hier wie ansprechen, was das ist. Aber normalerweise kriegt er eben einen Geldanspruch.
Aber wie oft kommt es in der Praxis tatsächlich vor, dass jemand tatsächlich sagt, ich enterbe mein Kind?
Ich kann hier jetzt keine Prozentzahl sagen, aber es kommt schon häufig vor, ja, muss man wirklich sagen. Also das ist auch, gerade wenn es so um Unternehmensnachfolgen geht, dann möchte man nicht, dass einer da reinkommt, ja, und der soll vielleicht auch nichts anderes kriegen. Dann ist auch manchmal bewusst, dass man ihn enterbt und er dann seinen Pflichtteil bekommt. Teilweise auch schon vorher, ja, dass man dann einen sogenannten Pflichtteilsverzicht macht und den bezahlt man aus.
Kann ja auch sein, man hat mehrere Kinder, eins möchte gar nichts mit dem Unternehmen zu tun haben, ne?
Genau. Das kann man natürlich auch anders regeln. Der kann auch weiter ein Erbe sein, aber dann kriegt der, wenn man nur Geld oder Immobilien. Aber für den Worst Case, wo wirklich vielleicht auch was in der Familie vorgefallen ist, kann man enterben. Aber da hat der Enterbte immer noch einen Anspruch auf Geldzahlung.
Bei mir ist jetzt Dr. Ulrich Mörle, Rechtsanwalt, Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht und Partner bei Mörle Hub Luther in Hamburg. Hallo.
Hallo, guten Tag.
So, also nehmen wir mal an, ich habe ein Unternehmen und ich plane, was passiert nach meinem Tod. Wie fange ich denn überhaupt an? Was ist wichtig? Was muss ich bedenken?
Anfangen sollte man erstmal mit der Ist-Situation. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, sich überhaupt mit dem Thema Nachfolge zu befassen, weil ganz viele Angst davor haben, sich mit dem eigenen Ableben überhaupt zu beschäftigen. Und insofern sollte man die Scheu vor dem Thema schlicht ablegen und sagen, ich sollte mir bewusst machen, was passiert, wenn mir morgen was passiert. Und was passiert mit meinem Unternehmen? Ist es gut strukturiert? Ist mein Vermögen gut strukturiert? Wer kommt überhaupt als Erbe in Betracht? Will ich vielleicht zu Lebzeiten Vermögen übergeben oder auch nicht? Wie kann ich die Gesamtsituation steuerlich optimieren? Oder will ich vielleicht auch erst auf spätere steuerliche Optimierungen warten? Und das ist für mich der ganz dringende Rat und die Empfehlung, sich schlicht mit allen Aspekten der Nachfolge zu befassen, in jeglicher Hinsicht, um daraus dann gegebenenfalls Entscheidungen abzuleiten. Und diese sind immer individuell und jede Person entscheidet sich für eine unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Nachfolge.
Also ich bin jetzt keine Unternehmerin und ich denke mir immer bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod, naja, ich habe ja noch Zeit. Geht es Unternehmern auch so oder sind die da wirklich sehr straight und sagen, ich mache das lieber heute statt morgen?
Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Unternehmerinnen und Unternehmer sind häufig nicht straight bei diesem Thema. Sonst sind sie sicherlich fantastische Unternehmerinnen und Unternehmer. Aber gerade auch dieses Thema ist etwas, was immer weit weggeschoben wird. Und ich nenne das immer das Prinz-Charles-Syndrom. Man denkt, man regiert ewiglich und irgendwann gibt es vielleicht einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin, aber ich selber bin in gewisser Weise unsterblich. Und deswegen ist das meines Erachtens ein Thema, mit dem sich jeder und jede auch sehr früh auseinandersetzen muss. Sofern man Vermögen hat, auch in jungen Jahren Vermögen geschenkt bekommen hat oder als Start-up einen Unternehmenswert geschaffen hat, ist gerade auch zur Absicherung dessen, was man geschafft hat, oder auch eines Lebenswerkes von Vorfahren. Ganz wichtig, immer wieder das Thema zu haben. Und es ist ein Dauerthema, nicht ein Thema, was erst mit 80 oder ab Mitte 90 entsteht, sondern viel, viel früher.
Und warum? Was ist denn der Grund, warum sich viele nicht damit beschäftigen? Also es ist wirklich so die Scheu davor, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder weil es einfach so kompliziert ist?
Ich denke beides. Zum einen die Scheu schon, weil man sagt, was ist denn wenn? Und eigentlich bin ich noch jung. Und das andere ist aber, es ist kompliziert. Aber genau deswegen sage ich, fang doch einfach mal an. Und fang doch einfach mal an mit einem einzelnen Aspekt. Und anhand dieses Aspektes kommen dann weitere hinzu. Und dann irgendwann entsteht das Mosaikbild und dann hat man es fertig. Und ich empfehle auch immer, lieber mal 80% machen, als 100% nie zu machen. Und die 80%, wenn man heute eine Notfallregelung, so nennen wir es ja, vornimmt, dann kann man sie ja jederzeit wieder ändern, wenn sich der Lebenssachverhalt ändert. Und insofern lieber mal etwas machen, was relativ einfach hergestellt werden kann. Und ob man sich dann weiter mit dem Thema befasst oder nicht, hängt von anderen Faktoren ab. Aber anfangen. Anfangen ist für mich das wichtigste Stichwort.
Bei mir ist jetzt Carina Hasenpusch, Rechtsanwältin bei der Plattes Group. Und natürlich habe ich auch für dich, liebe Carina, eine Frage. Und zwar, ihr benutzt ein dynamisches Tool, das nennt sich Power BI. Wo wird das genutzt?
Das setzen wir in der Steuer- und in der Rechtsberatung ein.
Was ist das Besondere an diesem Tool?
Das Besondere daran ist, dass wir einen visuellen Gesamtüberblick erhalten.
Und zwar einen Überblick worüber?
Beispielsweise über die Vermögensstrukturen des Mandanten, Einkommensstruktur, Unternehmensstruktur. Da ist vieles denkbar.
Wie wird dieses Tool denn konkret eingesetzt?
Ja, wir nutzen das tatsächlich in allen Bearbeitungs- und Betreuungsphasen als Grundlage. Erstens in der sauberen Sachverhaltserfassung, zweitens in der Definition der Ziele der Mandanten und dann auch drittens in der Umsetzungsphase.
Also man kann sagen, auf jeden Fall ein sehr praktisches Tool, das euch den Alltag und die Arbeit erleichtert und einen guten Überblick schafft.
Absolut.
Jetzt bei mir Dietmar Arzner, Bereichsleiter Wealth Planning bei der LGT Bank in Liechtenstein. Hallo.
Hallo.
So, jetzt zu Ihrer Frage. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, welche Vorteile bietet denn eine Stiftung als Instrument der Vermögensanlage und des Vermögensschutzes?
Ja, danke für die Frage. Lässt sich meines Erachtens vielleicht verkürzt darstellen und verkürzt beantworten. Die Stiftung, die Familienstiftung, über die wir ja primär sprechen, ist eigentlich ein recht idealer Anleger. Denn die Stiftung ist per se auf Ewigkeit oder auf Dauer ausgerichtet und hat somit auch grundsätzlich einen sehr langfristigen Anlagehorizont. Mhm. Das bringt mit sich, dass eine Stiftung somit auch etwaige Wertschwankungen im Zweifel aussitzen könnte, was ein Privatanleger vielleicht nicht kann oder auch vielleicht nicht die Ruhe hat, das entsprechend auszusichtig. Aspekt des Vermögensschutzes, ich glaube auch das bringt die Natur der Dinge mit sich, dass die Stiftung per se nicht stirbt, also somit auch keinen Nachlass hinterlässt, der vererbt werden muss, gegen verteilt werden muss. Die Stiftung hält das Vermögen zusammen, also auch somit ein Vermögensschutz oder Asset Protection Gedanken. Die Stiftung ist in der Regel auch nicht mobil, also die Stiftung zieht nicht ins Ausland und löst dadurch vielleicht negative Konsequenzen aus. Also die Stiftung bringt auch eine gewisse Kontinuität als Vermögenshub, als Vermögensanlageinstrument mit sich und ist deswegen sicherlich ein durchaus gutes oder geeignetes Anlageinstrument.
Jetzt bei mir ist Gabriele Witte, Steuerberaterin und Fachberaterin für internationales Steuerrecht in ihrer eigenen Kanzlei. So, ihr habt ja auf der Bühne einen ganz tollen Vortrag gehalten. Und zwar habt ihr da ein digitales Tool zur Berechnung der Erbschaftssteuer vorgestellt. Kannst du mir darüber ein bisschen was erzählen?
Ja, richtig. Also dieses Tool ist was ganz Besonderes. Es wurde extra für die Platis Group entwickelt. Und zwar, um den Mandanten im Rahmen eines Beratungsgespräches die Zusammensetzung der Steuerlast bei der Erbschaftssteuer darzustellen. Mit dem Tool kann man die Vermögenswerte erfassen, die im Vorfeld mit Power BI bei der Platis Group zusammengestellt worden sind. Man kann diese Vermögenswerte bewerten und das Ganze mündet dann in einem Berechnungstool, das dann die Steuerlast darstellt. Und das Gute an dem Tool ist einfach, dass man diverse Szenarien durchspielen kann. Das ermöglicht natürlich dem Mandanten, der da sitzt, schnell auch eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung er gehen möchte.
Absolut. Also wieder ein Tool, das die Arbeit vereinfacht und vor allem wieder alles veranschaulich darstellt.
Veranschaulicht, weil das Erbschaftssteuerrecht, die ganzen Befreiungsvorschriften und Bewertungsvorschriften in Deutschland sind recht kompliziert. Und dieses Tool bringt es wirklich prägnant auf den Punkt.
Jetzt bei mir Professor Dr. Martin Wenz, Professor für internationales und liechtensteinisches Steuerrecht. Hallo.
Hallo.
Jetzt zu Ihrer Frage. Und zwar, welche Rolle spielt denn die Stiftung im Spannungsfeld zwischen internationaler Mobilität und Wegzugsbesteuerung?
Nun, die Stiftung, zum Beispiel die Liechtensteinische Stiftung, kann ein Scharnier sein bei der Frage der Mobilität von Stiftern und Begünstigten. Und insoweit besteht auch die Problematik einer möglichen Wegzugsbesteuerung. Zum einen, zum zweiten kann die Liechtensteinische Stiftung oder eine Stiftung natürlich auch Vehikel sein, im Anschluss an eine Vermögensübertragung gerade weitere Wegzugsbesteuerungen in einer weiteren, weitergedachten Mobilität zu vermeiden. Insofern vielleicht ein ganz spannendes Instrument, das zum einen Wegzugsteuern bedingt und zum anderen Wegzugsteuern vermeiden kann.
Bei mir jetzt Professor Dr. Jens Schönfeld, Partner bei Flick Gocke Schaumburg. Hallo.
Hallo.
Jetzt zu Ihrer Frage. Ich habe ja jedem Referenten eine Frage gestellt, warum wird die Wegzugsteuer häufig unterschätzt und worauf kommt es aus Ihrer Sicht ja bei der konkreten Gestaltung an?
Also ich würde sagen, unterschätzt ist wahrscheinlich nicht der richtige Begriff. Das ist mir eher so, warum wird sie eigentlich übersehen oder man hat sie gar nicht so im Blick? Ja, also Familien, die ihre Kinder ins Ausland schicken zum Studieren zum Beispiel, die haben das gar nicht so im Blick, weil sie denken, die Kinder wohnen doch hier noch zu Hause, die sind doch gar nicht weg. Mhm. Ja, aber in Wahrheit sind sie weg und in Wahrheit kann das natürlich ein Problem sein. Oder die Kinder wohnen schon im Ausland und man selbst sozusagen denkt gar nicht drüber nach, dass man vielleicht auch sterben könnte. Kann ja mal immer passieren. Und dann passiert halt die Wegzugsteuer eben nicht dadurch, dass man nach oben wegzieht, sondern indem sozusagen die Anteile dann eben wegziehen. Und ich glaube, das sind so Dinge, das haben die Menschen einfach in ihrem täglichen Leben nicht im Griff. So. Und ja, was muss man beachten, wenn man das macht? Ich glaube, ganz wichtig ist, irgendwo den Sachverhalt aufklären. Und was aus Sicht der Mandanten total wichtig ist, dass man die gar nicht fragt, wie wollen sie eigentlich Steuern sparen, sondern dass man die Menschen eher fragt, was sie wirklich machen wollen. Ja, also dass sie sagen, also mein Herz schlägt irgendwie eigentlich für, ich würde gerne in Spanien wohnen, aber ich habe gehört, dass man doch, wenn man in die Schweiz zieht, irgendwie Steuern sparen kann. Da würde ich sagen, nee, das ist nicht der richtige Angang.
Wollte ich gerade fragen, ist das?
Nee, da würde ich sagen, dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen, dass sie nach Spanien ziehen können, da wo sie nämlich wirklich hinwollen. Weil wenn sie eigentlich nach Spanien wollen und wir jetzt irgendwas konstruieren, damit sie da in der Schweiz landen, wird das schiefgehen, ne?
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.